1:1 der Talk auf Bayern 2 heute mit der vielfach ausgezeichneten flämischen Autorin Chaya Schouters, Schriftstellerin, Librettistin, Drehbuchautorin. Herzlich willkommen.
Danke.
Wenn Sie eine Fliege haben oder eine Mücke nachts in Ihrem Schlafzimmer, wird die gefangen und evakuiert oder wird die erschlagen?
Ich trage sie raus. Ich bin Methoden ziemlich schlecht.
Und Sie schreiben trotzdem ein Buch über die Jagd.
Zum Glück muss man nicht alles selber ausprobieren.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Chaya Schouters, ausgezeichnet für ihren kreativen Umgang mit der Sprache.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Alles beginnt eigentlich mit einem Steinbock.
Ja, also mit einem digitalen Steinbock noch dazu. Ich war eigentlich am Scrollen auf Facebook. Ich musste ein anderes Buch fertig schreiben und dann denkt man immer, ich recherchiere, aber eigentlich verliert man da so ein bisschen Zeit. Und ich habe rumgescrollt und da einen kleinen Werbungsartikel gesehen und da stand sowas wie, irgendwo in Pakistan kann man vor ganz viel Geld Steinböcke erschießen, eine seltene Art, und mit das Geld von diesen Jagdlizenzen wird dann ein Züchts- und Schutzprogramm von gleichen Art von Steinböcke bezahlt.
Also man erschießt einen und beschützt die anderen.
Präzis. Und ich habe einfach weitergescrollt und dann gedacht, warte mal einen Moment, was stand da eigentlich? Das ist doch komplett bescheuert eigentlich. Und ich war gleichzeitig so schockiert und so fasziniert, dass ich mich in diese Idee von Trophäenjagd vertieft habe und versucht habe herauszufinden, was ist das eigentlich und was soll ich darüber denken? Weil ist das einfach etwas, wovon man so gleich in ein, zwei Minuten sagen kann, ja, das ist nur schlecht und damit will ich nichts zu tun haben.
Das wäre einfach. Ganz so einfach ist es nicht, auch in Ihrem Buch nicht, dass wirklich ein Rausch und einen Sog gleichzeitig entfaltet. Und ich weiß, dass sozusagen Komplimente immer was ganz Schwieriges sind. Aber Dennis Scheck hat über Sie und über Ihr Buch gesagt, es sei, wie wenn sich Hemingway mit Kafka zusammengesetzt hätte. Ist das ein Kompliment, über das Sie sich freuen können?
Ja, das ist doch schön, dass eine Frau zwei Männer
nicht.
Sein kann.
Genau. Eine Frau kann zwei Männer sein, da werden wir nachher auch noch darüber sprechen. Ich habe ein Luxusproblem mit Ihrem Buch. Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen können. Ich habe ein bisschen Angst, wir sprechen zu viel drüber und nehmen dem Leser was weg. Können Sie das verstehen?
Verstehe ich sehr gut, weil ein Teil von, was für mich wichtig ist in diesem Buch, ist, dass man als Leser ohne was zu wissen einsteigt, dass man sich in die Gedanken von diesen weißen Großwildjäger hineinversetzt, dass man sich mitnehmen lässt. Und wenn man vorher genau weiß, was der Mann alles macht, dann, glaube ich, ist man da Vorsicht. Und das ist am schönsten, wenn man ganz offen einsteigt.
Genau diese Angst hatte ich nämlich, dass wir jemandem was wegnehmen. Und wir werden jetzt in der kommenden Stunde die Kunststück versuchen, das nicht zu tun und den entscheidenden Plot-Twist vielleicht auch einfach rauszulassen. Aber lassen Sie uns trotzdem über Hunter White sprechen. Ein Börsenmakler auf Trophäenjagd. Was wollen Sie über ihn erzählen vorab, über Ihren Protagonisten?
Ja, ich weiß nicht. Irgendwo habe ich eine Schwäche vor unsympathische Protagonisten. Ich weiß auch nicht, warum. Das macht mein Leben immer komplizierter, weil ich muss 2-3 Jahre damit zusammenleben und von Leser ist das auch nicht immer angenehm. Aber ich denke, dass eigentlich die Literatur teilweise dazu dient, dass wir versuchen, uns ja in den Kopf von Menschen hineinzuversetzen, die ganz anders sind wie wir selbst. Und wenn ich mit Hunter White ein Bier trinken musste, dann glaube ich, wir würden uns ziemlich schnell streiten. Aber ich finde es sehr interessant, wenn ich versuche herauszufinden, wer ist der Mann, wieso macht er, was er macht, was treibt ihn und gibt es auch was, wo ich den wirklich verstehen kann? Haben wir doch was, was wir teilen können? Weil wenn ich den schreiben muss und wenn ich den mit Liebe schreiben muss, dann muss ich da was finden, sonst kriege ich es nicht hin. Und zum Glück habe ich da gefunden, wir haben beide eine aufrechte Liebe für der Natur.
Nur Sie setzen es ziemlich unterschiedlich um, weil Sie tragen die Fliege raus und er schießt die Großtiere.
Aber er würde sagen, so unterschiedlich ist das alles nicht, weil der Mann kann auch alles gut reden. Das macht ihn auch interessant.
Sprechen wir kurz über diese Großwildjagd. Ich habe beim Lesen gedacht, eigentlich muss die auch eine Faszination für die Jagd haben, sonst kann man das überhaupt nicht so schreiben. Also für Ihren Protagonisten, sagen Sie, da empfinden Sie zwar Unsympathie, aber trotzdem können sie sich empathisch in ihn reinversetzen. Wie sieht es mit der Jagd aus? Gibt es da ein Faszinosum?
Ich hatte spontan, bevor ich mit Schreiben angefangen hat, hatte ich spontan Nein geantwortet, weil Jagd komplett nicht zu meiner Welt gehört. Ich war noch nie auf der Jagd, ich habe es nie gemacht. Töten ist auch nicht so meins. Aber ich habe mit ganz vielen Jägern gesprochen und es gibt da doch Sachen, die ich sehr interessant fand. Zuerst hat es so, vor vielen hat es ein eher mythisches oder mystisches Aspekt, ein bisschen religiöses quasi, weil es doch um die Grenze zwischen Leben und Tod handelt. Hängt auch sehr oft mit viel Respekt zusammen, Respekt für die Tiere, Respekt für die Natur. Etwas mit Kraft, mit auf gleicher Ebene sein. Andererseits hat es auch oft mit Dominanz zu tun und fast mit etwas Erotisches, das ist doch auch immer dabei, und mit einer Art von, das ist eine Ausdruck von Männlichkeit, von Virilität. Und all diese Sachen finde ich sehr interessant und versuche gerne zu verstehen. Und ich hatte auch nie gedacht, dass Schießen zum Beispiel etwas sein wäre, wo ich was spüren würde. Aber die Kollegen haben mich vor einer Reportage mitgenommen zum Schießen. Und wann man trifft, ich muss es zugeben, das macht Spaß. Und man denkt gleich, Treffer, nochmal. Also irgendwo haben wir doch einen Instinkt, das uns da weitertreibt.
Mhm. Es gibt bei der Jagd eine ganz eigene Ethik oder eigene sozusagen Moralvorstellungen. Auf Bayerisch heißt das Anschweißen. Ich weiß nicht, also sozusagen, wenn man darf nicht ein Tier so verletzen, dass es blutet, weil dann muss man auf die Nachsuche gehen und das ist sozusagen der größte Sündenfall, den es gibt. Das ist bei diesen Großwildjägern durchaus auch so.
Ob es durchaus so ist, ist noch eine andere Sache. Es gibt da auch sehr unterschiedliche Arten von Jäger, aber auf jeden Fall für Hunter White ist das sicher so. Er hat einen sehr klaren Ehrencode, was er okay findet, was nicht. Das hat er auch von seinem Großvater mitgekriegt. Und vor ihm ist sehr deutlich, wenn man ein Tier erschießt, am besten mit einem Schuss töten und wenn nicht, dann sicher nachsuchen und selber machen, nicht jemanden anders da hinschicken.
Mit was für einem Gewehr schießt er?
Er schießt mit das gleiche Gewehr wie Hemingway. Er findet das irgendwo sehr wichtig. Aber das hat auch wieder mit Sicherheit zu tun, sagt er.
Mit Sicherheit zu tun, damit sozusagen, weil die Großwildjagd nicht ganz ungefährlich ist, kein verletztes Tier auf ihn zurennt.
Ja, er sucht es sich immer so aus, er will nur die Tiere jagen, die auch wirklich eine Gefahr bezeichnen können. Also, dass es irgendwo im gleichen Streit ist. Und er vergisst dann sehr gerne, dass die Tiere nicht von Abstand töten können und er das kann, also dass es nicht so gleich ist. Aber es ist anscheinend so, und das wusste ich auch gar nicht, dass wenn man ein ganz großes Tier wie ein zum Beispiel Nashorn erschießt, dass es noch kurz durchrennen kann, wenn das Gewehr nicht schwer genug ist. Also dass man das dann nicht gleich stoppt. Und deshalb will er mit einem ganz schweres Gewehr schießen, dass er sicher ist, dass das Tier nicht, obwohl es tot ist, noch ob ihm zuläuft.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
Chaya Schruters, flämische Autorin, Journalistin und Librettistin.
Es gibt viel in diesem Buch zu besprechen, Trophäe, aber es hat auch ein fantastisches Cover, muss man sagen. Ich weiß nicht, ist das das deutsche Cover nur mit dem alten Nashorn oder sieht das bei Ihnen zu Hause genauso aus?
Nee, das ist das deutsche. Also in den Niederlanden hat es auch ein Nashorn, aber einen ganz anderen. Und diesen ist wirklich, er ist so schön. Ich finde ihn so verlockend, weil er so süß aussieht, dass man wirklich denkt, das wird ein angenehmer Afrika-Roman.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig hat es was tief Menschliches, dieses Nashorn. Und wir gehen jetzt mal rein in den Roman. Und zwar an eine Stelle, da geht es genau um dieses große Tier.
Eine Hand auf seinen Arm reißt ihn aus seinen Gedanken. Einer der Pferdenleser zeigt durch ein Loch im Laubwerk auf die Lichtung. Da, jetzt. Das Nashorn zerrt am einen Ast, der nicht nachgeben will, wirft den Kopf hin und her, müht sich mit dem widerspenstigen Busch ab. Im Bruchteil einer Sekunde sieht Hunter das ramponierte Ohr. Van Heeren neben ihm nickt. Hunter legt das Gewehr an und zielt. Kurz, ganz kurz nimmt er der Schönheit des Tieres in sich auf. Groß und majestätisch, ein Geist aus anderen, längst vergangenen Zeiten, in der es Herrscher über die Welt war, lange bevor der Mensch die technischen Tricks entwickelt hat, die es ihm immer ermöglichen, diesen Koloss so mühelos zu töten. Seine Position ist perfekt. Er kann es genau zwischen Ohr und Auge treffen. Das Rhinoceros wird auf der Stelle tot sein, ohne je zu wissen, woran es gestorben ist. Will er das wirklich, so ein mächtiges und altes Tier töten, ohne dass es sein Verfolger überhaupt bemerkt hat? Etwas in ihm protestiert. Er will Blickkontakt, ein Zeichen dafür, dass das Nashorn sich wenigstens über seine Anwesenheit im Klaren ist. Tief im Innern verspürt er den Drang, einen Angriff zu provozieren. Er will die Kraft des Tieres sehen, die Bedrohung fühlen. Das hier ist ihm zu einfach. Sein Verlangen ist mit dem der Safari-Fotografen vergleichbar. In den ersten Tagen geben sie sich mit dem Fotografieren von friedlich schlafenden Tieren zufrieden. Aber früher oder später wollen sie alle ein angreifendes Tier knipsen, auch wenn das bedeutet, dass es einen Berufsjäger anschließend erschießen muss, um ihre Haut zu retten. Denn die wahre Kraft eines Elefanten oder eines Löwen zeigt sich erst, wenn es auf einen zustürmt, nicht wenn er friedlich durch das Grasland zuckelt. Kein einziger echter Jäger will sich an einen Sitting Duck vergreifen. Selbst dann nicht, wenn die Ente eine Tonne wiegt.
Sucht Hunter White in dieser Jagd was Ursprüngliches? Weil eigentlich ist er ja Börsenmakler, handelt mit irgendwelchen Sachen, die alle Menschen nicht verstehen. Also kommt da diese Naturromantik, die Natursehnsucht auch durch?
Ich glaube, dass das sicher mitspielt. Also wir leben in einem sehr digitalen und immer digitaleren Welt, wo man ganz viele Sachen nicht mehr anfassen kann. Und anscheinend gibt das irgendwo für viele Menschen ein Problem. Und man kann dann friedlicherweise eine Naturerfahrung suchen. Aber das hat auch was damit zu tun, dass man die Männlichkeit, dass man die eigentlich physikalisch nirgendwo noch
ausleben kann,
dass man da nichts machen kann. Und ich glaube, Hunter sucht da was, wo er wirklich seine Kraft nochmal spüren und zeigen kann. Und die Mesen mit einem Tier, das viele Malen größer ist.
Sie schonen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mit dieser Stelle aus dem Buch und lachen schon, weil man muss wirklich sagen, sie fordern die Leser dann nochmal sehr viel mehr heraus. Also wirklich auf eine fast brutale Art und Weise. Würden Sie das selbst so formulieren?
Ich würde das gerne zugeben, ja. Eigentlich sehen wir die Sachen am liebsten nicht im Auge. Wenn es um Gewalt oder um gewalttätige Sachen im Welt geht, dann halten wir es am liebsten abstrakt und schauen uns nicht von nah an, was da genau passiert. Ich will nicht, dass die Leser so einfach dran vorbeikommen. Ich hätte gerne, dass man wirklich von ganz nah sieht, was das Effekt oder was die Konsequenzen sind von etwas, was passiert, ohne dass wir darüber nachdenken, wie das wirklich bei den Tieren oder den Menschen vor Ort ankommt.
Genau, also auf diese Abgründe, da haben wir uns vorab drauf geeinigt, dass wir die nicht ersparen und gleichzeitig nicht verraten vom Roman Trophäe, über den wir heute sprechen. Aber wir sprechen natürlich auch über ihre Arbeit und über ihr Leben. Und das Verrückte ist, sie waren gar nicht in Afrika. Das wurde vereitelt und zwar von einer Pandemie namens Corona.
Ja, ich hatte geplant, vor Ort zu gehen. Und eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich vielleicht froh, dass es unmöglich war. Ich bin mir nicht sicher, ich hätte das gleiche Buch schreiben können, wenn ich gegangen wäre. Ich hatte vielleicht meine Figuren nicht antun können, was ich sie angetan habe. Mhm. Und das Zweite ist vielleicht, das wichtig ist, wenn ich vor Ort gehe, ich nehme immer mich selbst mit. Also ich kann dann nur durch meine Augen schauen und die Sachen sehen, wie ich sie sehe. Wenn ich zu Hause bleibe und meine Recherche zu Hause mache, dann kann ich 20 Perspektiven benutzen und daraus ein Bild zusammenstellen, das vielleicht doch vielfältiger oder interessanter ist. Und was mir etwas beruhigt hat, ist, in meinem ersten Buch dreht es um den Ersten Weltkrieg, da war ich auch nicht dabei.
Das heißt, das Fiktionale darf alles und es kann dann aber auch alles.
Ich hoffe, dass es alles kann. Ich bin mir sicher, dass es alles dürfen muss, aber das hängt auch wieder davon ab, wie man dann damit umgeht, weil wenn es ein ganz sensibles Thema ist, muss man auch darüber nachdenken, wie man das anfasst.
Wer waren Ihre Recherchebegleiter? Welche Jagdliteratur, welche YouTube, welche Großwildjäger? Also wenn Sie mal kurz einen Blick in Ihren Instrumentenkasten zulassen, den man ja braucht, um in dieser Detailgetreue so eine Großwildjagd zu schildern.
All diese Sachen. Also ich habe mit ganz vielen Jägern geredet, weil ich wollte verstehen, wie das psychologisch irgendwo in ihren Kopf dann zugeht. Dann habe ich Also ich will, dass jeden Detail stimmt. Und wenn ich irgendwo schreibe, Hunter wacht mitten in der Nacht auf an Lagerfeuer und er hört was, dann frage ich mich, welche Insekten sind eigentlich wach? Welche Vögel sind eigentlich wach? Wie klingt das um 4 nachts irgendwo auf die Savanne? Zum Glück gibt es Menschen, die das alles auf YouTube hochladen. Also man kann das wirklich überall hören. Und dann gibt es natürlich auch eine Tradition von Büchern und ich würde es eigentlich etwas wie koloniale Jagdliteratur nennen. Die literarische Variante ist Hemingway, die weniger literarische Variante sind Berufsjäger wie G.A. Hunter, die über ihr Leben geschrieben haben. Und das war sehr, sehr interessant, weil ich da nicht nur ganz viele Details gefunden habe, aber auch eine Art von Denken und ein Genre, das ich benutzen konnte. Also ich finde es immer witzig, wenn man ein Genre wie koloniale Jagdliteratur benutzen kann, um was für mich einen antikolonialen oder einen kolonialkritischen Roman zu schreiben, dass man das zusammenbringen kann. Die Ironie, die mag ich.
Und der Protagonist Hunter White hat ja durchaus ein koloniales Denken. Ich formuliere es jetzt ins Unreine. Also er kommt nach Afrika mit einem Blick wie in so einen Gemischtwarenladen oder man kann sich alles kaufen. Und gleichzeitig ist da ja auch ein bisschen der Neid auf die Naturvölker oder der Neid auf die, die so eng mit diesen Wesen, mit dieser Mystik verbunden sind.
Also ob es wirklich Neid ist, bin ich mir nicht sicher, aber es ist eine Suche oder eine Sucht eher. Er verlangt danach, so nah an die Natur zu sein. Und er kommt natürlich mit diesem White Gaze und mit seinem postkolonialen Blick auf Afrika, wovon er denkt, das ist ein großes Vergnügungsgebiet, das nur für mich hier liegt. Und er findet ziemlich schnell, dass er nicht alles und jeden überlegen ist, wie er denkt, aber dass die Natur viel stärker ist, als er gedacht hat und dass er eigentlich dafür nicht so gut bewaffnet ist, auch nicht mit das große Gewehr. Und dann wird es interessant.
Wir sprechen über Ihr Buch Trophäe und ich frage Sie, wie fand Ihre Mutter das Buch?
Meine Mutter hat mich angeguckt und gefragt, muss das wirklich sein? Und das fragt sie öfter.
Also auch sonst im Leben.
Auch sonst im Leben und meistens an mir. Aber in diesem Fall hat sie gesagt, muss man wirklich so ein, ja, irgendwo doch grausames, gewalttätiges Buch schreiben? Gibt es da keinen anderen Weg? Und habe ich gesagt, nein, ich glaube eigentlich leider nicht.
Und Ihr Papa?
Er fand ziemlich interessant, ist gleich zum seinen Bibliotheke gerannt, hat da G.A. Hunter ausgeholt und hat gesagt, musst du mal lesen, das ist wirklich interessant.
Und Sie hatten es wahrscheinlich schon auswendig gelernt.
Nee, ich hatte es noch nicht.
Ach, also, Sie kannten es noch nicht?
Nee, ich kannte es noch nicht. Das war ein schönes Extra. Also er hat es irgendwo in seiner Jugend gelesen und hat gleich so die Idee gehabt, das kann was bringen.
Also im Hause Schutters wurden in Ihrer Kindheit abends Bücher gelesen und zwar von allen und der Fernseher war aus. Da werden jetzt die Eltern, die uns zuhören, von ihren Smartphone-Kindern staunen. Wie war das bei Ihnen? Warum hatte das Buch so eine wahnsinnig zentrale Rolle?
Es war noch schlimmer, es gab gar keinen Fernseher. Bis ich 20 war oder so. Und das Buch war eigentlich, ich weiß nicht warum, aber das war immer da und das war so ein bisschen. Meine beiden Eltern haben ganz viel gelesen. Meine Mutter hat mich auch immer nach Konzerten mitgeschleppt. Museen waren auch immer dabei. Also das hat einfach dazugehört. Und ich glaube, die haben eigentlich gedacht, ein Kind ist so eine Art von kleiner Erwachsener. Das kann man überall mitschleppen. Das hat Vor- und Nachteile. Aber wenn ich jetzt dran zurückdenke, dann bin ich mir unglaublich dankbar, dass die das gemacht haben und dass die mich auch gelernt haben, zu lesen und mich langere Zeit zu fokussieren auf so eine Geschichte und wirklich in diese Fantasiewelt mich komplett zu verlieren, dass das möglich war.
Und Sie haben auch als Kind lange Opern abgesessen, höre ich so durch.
Ja, das war, also ich habe da immer noch ein Wagner-Trauma, da muss ich irgendwann nochmal verarbeiten, aber ich fand das Genre an sich, fand ich wunderschön, weil ich habe als Kind, ich war glaube ich 6 oder 7, wenn ich den ersten Mal mitgegangen bin. Ich habe total nichts davon verstanden. Das war in Gott weiß welche Sprache, Italienisch vielleicht. Aber das ist so ein großes Genre. Die Emotionen sind so groß, das ist alles so ausvergrößert und das hat auch mit Realismus total nichts zu tun. Man kann sagen, ich sterbe und dann noch 2 Stunden weiter singen. Das ist grandios. Und das kriegt man als Kind mit, dass in der Oper wirklich alles möglich ist.
Und Sie arbeiten inzwischen auch als Librettistin. Ich hoffe, wir haben später noch Zeit, darüber zu sprechen. Sie hatten dann aber später ein bisschen einen Streit mit dem Bücherregal ihres Vaters. Also bei mir kann ich sagen, bei meinem Großvater in der Bibliothek standen zumindest Virginia Woolf und Christa Wolf. So. Und Sie haben irgendwann gemerkt, bei meinem Vater wird es dünn bei Frauenliteratur. Wer stand da? Oder wer stand da nicht?
Irgendwann haben wir es zusammen nachgezählt, wie viel Prozent Frauen es gab. Und es gab nur 3%. Und das fanden wir beiden doch ein bisschen wenig. Also es gab die Tagebücher von Anais Nin, es gab Iris Murdoch und es gab Marguerite Yourcenar. Und das war es so ungefähr. Und dann haben wir gedacht...
Nicht mal hier diese berühmte Krimi-Autorin Patricia Highsmith oder so?
Nichts? Krimis gab es eigentlich gar nicht. Das habe ich dann später so irgendwo, wenn ich 20 war, als Urlaubsliteratur hingeschleppt. Das mag ich total gerne. Und da gibt es auch ganz viele Frauen, die hervorragende Krimis schreiben. Zum Beispiel, ja, ich liebe Val McDermott. Und es gibt wirklich gute Frauen, sind irgendwo gut damit.
Und hat er nachgearbeitet inzwischen?
Absolut. Und das finde ich am schönsten, weil er war sich total nicht davon bewusst. Das war gar keine schlechte Wille. Er klassiert seine Bücher auf Land oder auf Sprache. Und dann sieht man, in dieses Sprachgebiet oder in dieses Land gibt es eigentlich nur einen halben Meter. Da muss ich was machen. Aber die Frauen, die sieht man natürlich nie separat. Und wenn man alle Männer mit weißer Kleber abdecken würde, dann wird man gleich sehen, wie leer so eine Bibliothek plötzlich eigentlich ist.
Sie sind Teil des Frauenschreibkollektivs Fixed It und haben ein Manifest veröffentlicht, das ich nicht gelesen habe, aber das optimistische Wut heißt. Worum geht es in dieser optimistischen Wut? Dass sich in der Szene was ändert? Eine politische Forderung oder was ist das für ein Manifest?
Wir haben eigentlich versucht, deutlich zu machen, wie der Aufbau von Kanon funktioniert und warum so wenig Frauen drin sind. Dass das eigentlich damit zu tun hat, dass die, sag mal, der Maßband, womit wir messen, was gut ist und was weniger gut ist oder was große Literatur ist, dass der eigentlich männlich ist. Und das, weil man immer die gleichen Namen wieder nennt und die gleichen Maßen wieder als Maßstab benutzt, dass das sich eigentlich auch nicht spontan ändern kann. Und dass allen, also Buchhändler, aber auch Leser, aber wirklich alle Menschen das ändern können, weil man ein bisschen öfter eine Frau liest oder weil man jemandem ein Geburtstagsgeschenk kauft, mal denkt, ich kaufe bewusst ein Buch von einer Frau. Und dass diese persönliche Empfehlung eigentlich eine ganz große Veränderung mit sich mitbringen können.
Sie versetzen sich sehr nah in Ihren männlichen Protagonisten rein, der auch, warum seufzen Sie jetzt so? Ist doch so.
Ja, oder? Und das ist noch so eine Sache, dass es viel zu wenig
umgekehrt
weibliche Protagonisten gibt, weil es immer noch so ist, dass Bücher mit männlichen Protagonisten mehr Erfolg kennen,
bessere
Rezensionen kriegen, mehr verkauft werden, mehr Preise gewinnen, mehr als große Literatur gelten, weil der Welt von Männern und was die so machen im Leben immer noch als wichtiger oder als wertvoller gesehen wird als der Welt von Frauen oder von Frauen bisher. Also das gibt da einen Riesenunterschied und eigentlich sollte ich mich bemühen und auch mal ein Buch mit einem fantastischen weiblichen Protagonist schreiben, aber ich bin immer so fasziniert von Menschen, die ganz anders sind wie ich selbst, dass ich sehr oft wieder mit Männern.
Und es fällt einem auch jetzt nicht so richtig schnell jemand ein, der sich als männlicher Schriftsteller so dezidiert mit Frauen auseinandersetzt, oder? Wer fällt einem da ein? Ihnen. Mir muss nicht. Ich bin blutiger Laie.
Ja, es gibt doch mehr und mehr männliche Schriftsteller, die denken, ich muss mal über einen weiblichen Protagonist schreiben. Und da sieht man auch, dass diese Bücher dann auch wieder als größere Literatur gelesen werden. Das ist zum Beispiel auch so, wenn Männer dann mal schreiben über ihr kleines tagtäglichen hausliches Leben, dann ist das plötzlich auch ein wertvolles Experiment. Also man schaut das anders an.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2. Chayas Rutas. Alles außer flach.
Alles außer flach, das war auch das Motto der Gastlanddelegation auf der Leipziger Buchmesse aus Niederlanden und Flandern, wo auch die Trophäe sozusagen mitgebracht wurde zu den Buchmessen natürlich. Frau Sluters, Schriftstellerin, gab es jemals einen anderen Berufswunsch bei Ihnen?
Es gab eigentlich eine Menge. Ich habe einen ganz großen Umweg gemacht. Also ich wusste ziemlich früh, ich wollte eigentlich Schriftsteller sein, aber meine Mutter hat da gesagt, mach doch zuerst was Ernsthaftes. Also ich bin eigentlich Dolmetscherin, habe langzeitig als Journalistin gearbeitet, bin von da aus Drehbuchschreiberin geworden und dann kam das mit Romane und mit Opern.
Und haben Sie als junger Mensch geschrieben? Hatten Sie ein Waren Sie Tagebuchschreiberin? Haben Sie sich ausprobiert?
Ja, ich habe wahnsinnig viel Tagebuche geschrieben. Ich war auch als jungen Teenager total begeistert von den Tagebüchern von Anais Nin und habe gleich angefangen, auch Tagebücher zu schreiben. Und das war eigentlich, wenn ich jetzt dran zurückdenke, eine ganz gute Übung.
Ich habe mal meine alten Tagebücher gelesen. Ich habe mich so geschämt.
Ja, das muss man nicht.
Oh Gott. Haben Sie das mal gemacht? Ich war wie so eine pseudo-junge Wärterin, voller Selbstmitleid. Es war fürchterlich.
Sind wir, glaube ich, alle. Das ist, glaube ich, total normal.
Ja?
Ja, ich würde mich keine Sorgen machen.
Okay, gut. Man könnte jetzt meinen, Sie seien Dolmetscherin für Deutsch, weil Sie so ein fantastisches Deutsch sprechen. Aber Sie sind, ich glaube, für Englisch, Spanisch und Chinesisch, bin ich richtig?
Ja, das stimmt. Aber Chinesisch ist komplett weg.
Bei Ihnen im Kopf?
Also, ja, da gibt es nichts mehr. Und eigentlich wollte ich Deutsch und Russisch machen. Also ich glaube, mein Spanisch habe ich auch seit 20 Jahren nicht mehr wirklich benutzt.
Aber das Russische?
Das Russische geht besser, weil das habe ich noch wirklich mal, ich habe es später studiert, weil wir eine Reise machen wollten in Zentralasien und wir gedacht haben, wenn wir dabei Leute zu Hause logieren oder Zeit verbringen, dann muss man doch irgendwo reden können.
Sie haben wilde Reisen gemacht, über die müssen wir gleich sprechen, aber Ihr Buch Trophäe, mal steht es in der Presse als Krimi, mal als Abenteuerroman, aber eigentlich muss man sich nicht entscheiden, oder?
Es kann, glaube ich, als beides gelesen werden. Und das finde ich auch das Schöne. In Frankreich ist auch ein Thriller. Und das bringt diesen Buch wieder bei einem Publikum, die es anders vielleicht nicht lesen würde. Und das finde ich als Schriftsteller sehr interessant. Bei uns in Belgien ist auch auf einer Leseliste vor Jugendlichen zwischen 16 und 18. Die wollen es alle nicht lesen, weil die sagen allen, ich bin voller Anti-Jagd, fangen dann an, dann ist es spannend und sie lesen es zu Ende. Das finde ich wahnsinnig interessant, weil die sind am Ende auch immer allen sehr, sehr böse über diesen Buch und was da so geschrieben ist und dass man mit einem Buch junge Menschen so provozieren kann, dass die wirklich nachdenken und böse werden. Das ist doch schön.
Ihre wilden Reisen, ich glaube, Kirgisien ist dabei, Iran ist dabei, eine Asienreise gab's und es gibt so eine Konstante, nämlich das Motorrad. Wie kamen Sie aufs Motorrad oder auf die Liebe zum Motorrad?
Ich wollte eigentlich immer ein Motorrad. Meine Eltern, wie alle Eltern, waren dagegen, weil das ist auch wieder so ein gefährliches Ding. Hab's mir dann irgendwo doch gekauft und ich finde eigentlich Reisen mit dem Motorrad vielleicht der schönste Art von Reisen, weil man kommt überall hin, wo man hin will, auch wo man nicht so einfach mit den Öffentlichen hinkommt. Man kommt auf Orten oder bei Menschen, wo man anders auch nicht so einfach anhalten würde. Manchmal hat man auch einen Platten und hält man gegen seinen Will an und hat da ganz schöne Begegnungen. Und wenn man das mit einem Jeep oder so macht, dann sieht es doch immer aus wie ein fahrende Bank oder dann strahlt es ganz viel Geld aus. Aber mit Motorrad hat man so, das ist abenteuerlich, aber nicht so riesenschwer, als wenn man es mit normales Rad machen muss.
Aber was passt in so eine Motorradpacktasche als Gepäck auf einer großen Reise durch den Iran beispielsweise?
4 Unterhosen, 2 extra Reifen, vor wenn man Platten hat.
Dann war es ja schon fast, oder?
Dann war es schon fast und mein Lieblingsbuch vielleicht.
Und wie haben die Menschen im Iran dann reagiert, wenn sie gemerkt haben, hoch unter dem Motorradhelm, da kommen ja Frauen hervor?
Ja, in Iran sieht man es meistens von ferne, weil man muss natürlich auch, wenn man Motorrad fährt, die lange Kleidung tragen, aber wir haben es auch nicht immer so gemacht, weil wenn man das dann so an Auspuff hängen hat, dann brennt es auch weg manchmal. Und irgendwann haben wir uns mit einer Gruppe von Pilgrims begegnet und die haben nicht gleich gesehen, dass wir Frauen waren. Also die haben uns allen so eine Hand gegeben und angekuschelt. Und das darf man in Iran zwischen Frauen und Männern, die keine Familie sein, natürlich gar nicht tun. Und dann waren wir ein bisschen so, ja, wir mussten hier eigentlich weg, weil das ist doch ungemütlich. Und haben gesagt, nein, wir essen jetzt, isst doch mit. Haben wir die Helme abgenommen. Und die haben allen angefangen, schrecklich zu lachen. Und es gab einen, der seine Hand so ein bisschen abgewischt hat und gedacht hat, ich kann die Frau vielleicht noch wegwischen. Aber die anderen, die fanden es so viel interessanter zu fragen, warum wir da waren, was wir so gemacht hatten, wo wir herkamen, dass es plötzlich eigentlich alles nicht mehr so wichtig war. Also das Motorrad kann da auch ziemlich Brücken bauen.
Mit dieser Iran-Reise im inneren Gepäck, wie lesen Sie gerade Nachrichten? Wie lesen Sie Angriff Iran auf Israel, Israel gegen Angriff? Ist das was, was Ihnen Angst macht oder sind Sie ein grundoptimistischer Mensch, was die politische Lage angeht? Das könnte ich jetzt bei Ihnen ganz schlecht einschätzen, wo Sie sich da verorten.
Das Problem ist eigentlich, wenn es um Menschen geht, bin ich eigentlich sehr positiv, weil von all diesen Reisen habe ich immer wieder das Gefühl behalten, dass 98% oder 99% von den Menschen eigentlich nur ein glückliches Leben will und dass die einander gar nichts antun wollen. Politisch bin ich, glaube ich, sehr pessimistisch eingestellt. Wenn ich rumschaue, dann sehe ich wenig Grund, optimistisch zu sein. Und wenn ich dann Nachrichten sehe über Israel oder über Iran, dann macht mir das am ersten, glaube ich, traurig. Weil ich gleich denke, ich kenne an beide Seiten Menschen, die da wohnen, die da leben und die mit diesem ganzen Zustand nichts zu tun haben, die da einfach Opfer sein von einer Situation, woran sie nichts ändern können und von Entscheidungen, die sie alle nicht gewollt haben. Und das ist immer das Schlimmste.
Sie sind durch sehr verschiedene Welten gereist, aber beruflich bedienen Sie auch verschiedene Welten, muss man sagen. Sie leben zwischen Gent und Stuttgart, zwischen Schriftstellertum, Drehbuchautorin und sind Librettistin. Brauchen Sie für ein Opernlibretto ein völlig anderes Handwerk als für ein Buch? Kann man das vergleichen?
Teilweise ja. Ich finde in beide Fällen, dass es ist immer sehr wichtig, dass man ein gutes Narrativ hat, dass man Menschen mitnehmen kann. Zeitgenössischen, klassischen Musik ist nicht das Einfachste. Und wenn man eine gute Geschichte erzählen kann, dann ist es fürs Publikum viel einfacher. Anders ist natürlich, dass ein Oper immer ein Gesamtkunstwerk ist. Man muss da zusammen mit dem Komponist und mit dem Regisseur eine Geschichte erzählen und am liebsten die gleiche. Also wenn man von Anfang zusammenarbeiten kann, aber das ist ein bisschen wie mit Drehbuchschreiben. Da muss man auch damit rechnen, dass noch Bild dazukommt und dass nicht alles dreimal erzählt werden muss. Und Musik kann so viel erzählen, dass ich finde, es macht wirklich Spaß, mit einem Komponisten zusammenzuarbeiten und zusammen ein Stück zu machen, wo man auf eine ganz andere Art mit Sprache spielen kann.
Welcher Musik gehört Ihre besondere Liebe? Aller Musik oder können Sie sich in einer Epoche, in einem Genre verhaften?
Ja, eigentlich bin ich doch eigentlich auch am liebsten so irgendwo zwischen Bach und Händel.
Mhm. Ich habe nämlich vorher geweichtet, mein Horizont hört 1750 auf, da habe ich Sie erwischt, oder? Ihnen geht's
eigentlich
ähnlich?
Doch, ja.
Ist ein Purcell noch möglich?
Bin doch ab ertappt.
Und an? Und trotzdem haben Sie sich die zeitgenössische Musik erarbeitet.
Ja, weil ich fand es eine faszinierende Welt. Ich habe mich, glaube ich, in der Oper realisiert, wenn ich den ersten Mal Butterfly gesehen habe, dass es auch Opern gab, gleichzeitig, wenn es schön Amerika gab. Ich habe die amerikanische Flagge auf die Bühne gesehen und das war für mich ein Clash von Welten, weil ich hatte nie gedacht, dass die zwei Sachen gleichzeitig existierten. Und dann habe ich mich auch gleich gefragt, wird das dann jetzt noch geschrieben? Gibt es das eigentlich noch? Also Librettisten sind fast eine ausgestorbene Tierart. Das ist auch eine riesen Marktlücke. Da hatte ich gedacht, gut, dann ist es meine Marktlücke. Aber das ist so eine schöne Welt, dass man diese Genre immer noch benutzen kann, weil man kann Menschen mit Musik auf eine emotionale Ebene immer doch noch treffen, wo das mit nur Sprache nicht so einfach ist und wo man sich eigentlich in der Oper auch nicht schützen kann von den Emotionen, die dann kommen. Wir haben sehr gelernt, uns von Nachrichten oder von was so auf dem Fernseher zu sehen ist, zu schützen und die Sachen abzublocken.
Und bei Musik funktioniert das nicht.
Man kann es einfach nicht.
Bei Ihrem Buch funktioniert es aber auch nicht.
Das freut mich.
Gut. Chaya Shrutas, heute zu Gast in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Ihr Roman heißt Trophäe und erzählt auch davon, was die Kolonialmächte in Afrika zerstört haben. Wie weit ist beispielsweise Belgien in der Aufarbeitung des Kolonialismus? Den hat, glaube ich, der Kongo gehört, oder? Also gehört, in Anführungszeichen. Sie haben ihn sich genommen.
Der Wortwahl ist ja zum Anfang ein Problem. Also wir haben was mit Kongo, lass uns so sagen. Ja. Wir haben da eine Geschichte, die teilweise verarbeitet, teilweise nicht verarbeitet ist. Da gibt es noch ganz viel Arbeit zu tun. Wir haben endlich mal angefangen, uns ernsthaft dazu zu verhalten, wie wir mit dieser Kolonialgeschichte umgehen. Aber wenn ich in die Schule war, dann war das, glaube ich, in einer halben Stunde fertig. Und dann wird das auch nur erzählt, wie du es jetzt gesagt hast. Mhm. Ihr habt der Kongo gehört.
Ja.
Also das ist doch etwas komplizierter wie das. Und was ich daran interessant finde, ist, wir denken eigentlich allen, wir sind dran vorbei. Aber wenn man dann mal in die Welt rundschaut, dann sind wir gar noch nicht an diesem Blick vorbei. Und das ist dann nicht nur die Straßennamen und dass man so im Straßenbild noch Sachen sieht, die daran erinnern. Aber auch in wie wir über die Sachen nachdenken, sind wir, glaube ich, weniger weit, als wir gerne denken.
In Deutschland sind wir vielleicht noch weniger weit, weil wir erstmal diese Riesenbaustelle Nationalsozialismus hatten oder mit der wir uns zu beschäftigen hatten. Und dann ist das vielleicht noch ein Stück ins Hintertreffen geraten, kann das sein?
Ich habe immer den Gefühl, also viele Menschen sagen mir eigentlich, dass das Buch hier so einen Nerv trifft, weil es eigentlich keine Literatur gibt, die sich zu diesem Thema verhält, weil den Zweiten Weltkrieg so wichtig war. Und das ist natürlich auch klar, wenn man sowas in seiner Geschichte hat, wozu man sich verhalten muss. Das ist eigentlich auch bei uns so, dass, ich glaube, einen von den drei Großromans immer noch um den Zweiten Weltkrieg drehen. Das kommt jetzt dazu und ich glaube, das ist hier vielleicht das Gleiche.
Trophäe, der Roman dreht sich um die Großwildjagd und das ist durchaus ein aktuelles Thema. Es wird immer wieder auf einen Zeitungsartikel, auch zum Beispiel aus der Taz, verwiesen, dass es Wildschutzgebiete gibt mit Luxushotels und Flugplätzen. Und da kommen wir wieder in diesen Kreislauf von, ich schieße etwas ab, um andere Exemplare davon zu schützen. Wie verorten Sie sich da inzwischen? Haben Sie da eine Antwort gefunden, ob das Sinn macht oder nicht?
Ja, das Problem ist, dass man sich fragen muss, wo man anfängt mit dieser Frage. Macht das Sinn in unser kapitalistisches System, wie es jetzt ist, und in der afrikanischen Kontext, wie er jetzt ist, mit den Konsequenzen von, was wir da verstört haben und in diesem postkolonialen Kontext? Und dann muss man zugeben, dass es eigentlich auf viele Orten richtig gut funktioniert, weil das natürlich auf der Art interessanter ist, diese Tiere zu schützen, weil die plötzlich Geld wert sein. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob das auch so sein würde, wenn das Kolonialismus gar nicht stattgefunden hat und alles da nicht zerstört war und man eigentlich das originale afrikanische System anschauen konnte, das nicht von westlichen Menschen verstört war. Also wo fängt die Frage an, ist da eigentlich ein bisschen die Frage.
Und dann gibt es noch die andere Diskussion. Haben Sie die Diskussion um die 20.000 geschenkten Elefanten aus Botswana mitbekommen? Da hat ja der Präsident gesagt, euch da unten in Deutschland zum Beispiel sind die Tiere wichtiger als die Menschen. Das war so die Submessage.
Und das ist natürlich auch wieder die Sache, können wir darüber urteilen mit unseren westlichen Normen und unserer westlichen Moral von unseren Luxuspositionen, wie man die Tiere schützen muss und inwiefern. Weil das ist natürlich auch wieder etwas, das man ganz anders angehen kann, weil man in weniger luxuriöser Position sitzt. Und deshalb fand ich die Diskussion über die Elefanten auch ziemlich interessant. Es war auch eine schöne Idee, die hier frei rumlaufen zu lassen.
Ja, und wie dann der Verkehrsfunk aussehen würde, wenn die Kreuzungen mit Elefanten geschwemmt sind. Wann geht's jetzt nach Afrika? Für das Buch war es nicht möglich.
Für das Buch war es nicht möglich. Ich würde sehr gerne gehen. Ich würde sowieso sehr gerne noch mal ein paar Monate mit dem Motorrad verreisen, weil es ist jetzt fast 15 Jahre her und ich glaube, ich brauche es noch mal. Man muss manchmal auch seinen Blick wieder erweitern und sich noch mal körperlich davon bewusst werden, dass es nicht überall in der Welt so ist wie hier.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt in eine völlige These versteige, aber eigentlich ist dieses Buch hier doch prädestiniert dafür, ein Drehbuch draus zu machen, oder nicht?
Wenn ich ganz ehrlich bin, dann war es in meinem Kopf ein Film, bevor es ein Buch geworden ist. Aber ich kenne mich genug mit Film aus, um zu wissen, dass es sehr unsicher ist, wenn man ein Filmprojekt anfasst, ob es dann wirklich was wert oder nicht. Also ich hatte gedacht, ich schreibe mal zuerst diesen Buch fertig und dann schauen wir nachher mal, ob es was wert.
Schreiben Sie schon an einem neuen Roman? Ich weiß, die Frage ist immer schwierig, weil die Autorinnen und Autoren dann nichts verraten mögen oder können. Aber haben Sie ein neues Projekt?
Ja, ich bin mit einem neuen Projekt beschäftigt und eigentlich will ich sehr gerne wieder schreiben, weil das ist ein ganz schöne Phase, wenn man so in diesen Tunnel steckt und denkt, jetzt nur noch das und den Rest von der Welt existiert nicht mehr. Aber ich bin eigentlich noch ziemlich beschäftigt mit der deutschen Übersetzung von Trophäe, weil das hier so gut ankommt, dass ich die ganze Zeit das Buch hinterher rennen muss. Aber das neue Buch muss eigentlich fertig sein, irgendwo im Herbst.
Es gibt noch Romane von Ihnen, die wir alle nicht kennen, weil sie schlicht nicht auf Deutsch übersetzt sind. Könnte es da sein, dass es jetzt noch Übersetzungen gibt, dass der Verlag sagt, das läuft so gut, die übersetzen wir mal noch?
Ich hoffe schon. Die Übersetzerin Lisa Menzing, die hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die hat jetzt auch alle anderen Bücher gelesen und das ist eigentlich in Deutschland oder in Österreich, wo Jonne dann ist, auch ein bisschen meine Ambassadeurin. Also die hat sich damit beschäftigt, das Verlag zu fragen, können wir nicht jetzt einen von den Alten machen, bevor die Neuen kommt? Also ich hoffe, sie kriegt, was sie gefragt hat.
Die Protagonistin oder der Protagonist im nächsten Roman, ist der Ihnen ähnlich unsympathisch zunächst gewesen wie Hunter White oder war die Anbahnung etwas einfacher?
Nee, er ist, glaube ich, auf jeden Fall genauso problematisch. Ob er so unsympathisch ist, weiß ich nicht, aber steckt doch auch wieder ziemlich viel Konflikt in diesen Hauptfigur. Und jemand hat auch Trophäe ein neues Genre genannt irgendwo und gesagt, das ist ein Mindfuck-Roman und gefragt, ob ich nicht nochmal so einen Mindfuck ausdenken könnte. So einfach ist es nicht, aber ich hoffe, es kommt nie dran.
Die deutschen Leserinnen und Leser können sich erstmal mit diesem Mindfuck beschäftigen. Da hat man genug dran zu knabbern von Khaja Shuhtas Trophäe. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und den Besuch.
Ich danke Ihnen.